Este podcast es una producción del Reino de las Voces.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PCs Weekly. Wir besprechen Better Call Saul. Staffel 6, Folge 9. Meiner einer ist der Max Snyder und heute in einer kleinen Runde mit dem Daniel. Hallo.
Guten Abend.
Ja, Erik sitzt 2 Wochen aus wegen Prüfungsgedöns und das Ding, den hat's zerschmolzen. Und ja, deshalb nur eine kleine Runde und ja, der Andi meldet sich irgendwie gerade nicht.
Hat er etwas Besseres zu tun?
Schon länger nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich menschne ihn immer mal, aber ja, na gut. Ich habe ihm auch auf, als der erste Teaser oder Trailer für Better Call Saul kam, habe ich ihm auch auf Telegram geschrieben. Also nach dem Motto, soll keiner sagen, dass ich nicht Bescheid gesagt habe. Ja. Ich glaube übrigens, schönen Grüßen vom Sting, hat er gerade geschrieben.
Danke, und, danke. Ich nehme es jetzt einfach mal entgegen.
danke, habe ich übermittelt. Und ja. News und Feedback, nothing so far, sage ich mal.
Ja, keine weiteren also, Herzinfarkte oder sowas?
Nee, also Uwe Seeler ist verstorben, habe ich vorhin gelesen,
ja,
glaube ich.
Ja.
Aber hat jetzt, glaube ich, hier nichts mit zu tun.
Vielleicht ja doch.
Ja. Hatte die Folge gesehen und war sehr unzufrieden. Und, ich habe vorhin mal geguckt, also entweder habe ich mich beim letzten Mal verguckt oder sie war wirklich nicht da. Auf jeden Fall ist jetzt die 13. Folge bei von Better Call Saul bei Netflix gelistet.
Mhm.
Und die Daten, wann sie jeweils erscheinen, stehen auch da.
Standen die Daten nicht neulich schon dabei?
Nee, ne? Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Aber na, ich sehe gerade auch nur auf der, also in der, ist auch irgendwie komisch, was sie da, warum es da immer Unterschiede gibt in der Netflix-App auf dem Apple TV, da erscheinen die nächsten Folgen nicht. Im Browser-Dingens.
Also in der iPad-App erscheinen sie.
Ja.
Auch alle 13 Folgen.
Ich habe immer Klicker von Netflix auf dem Mac. Da zeigt er gleich. Ja. Ja, aber stehen die Titel noch nicht da. Da steht nur jeweils Folge 10 und so. Dann können wir eigentlich, wenn es wieder News noch Feedback gibt, können wir eigentlich in die Folgenbesprechung starten. Folge heißt Fun and Games, auf Deutsch Spaß und Streiche. Ja, Fun and Games mit Spaß und Streiche zu ersetzen. Schwierig, ne?
Also, Spaß und Spiele klingt aber irgendwie auch komisch.
Ja, Spaß und Spiele, ja. Also Spaß hatten in der Folge, glaube ich, nur einer.
Mm.
Kommen wir doch zu. Und ja, ich habe mal geguckt, da steht bei der IMDb im Trivia-Part drinne. Ist eine der drittlängsten Folgen abseits der Staffelfinale.
Mhm.
Und hat aktuell eine 9,5 von 10 bei knapp 10.000 Bewertungen.
Es wird übrigens auch erklärt, warum die Folge Fun and Games heißt. War mir tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht klar. The title of the episode is an expression from "It's all fun and games until somebody loses an eye or
ja,
dies in this case."
Ja, genau. Ja. Das hatte ich auch gelesen und trifft zu. Ja, die vorherige Folge hat übrigens inzwischen 21.000 Bewertungen mit einer 9,8.
Mhm.
Und Folge 7, also unser Staffel-Cliffhanger sozusagen, hat 9,9 bei 31.000 Bewertungen. Also, ja. Wir sind, glaube ich, wirklich bald bei IMDb mal einen Stern mehr hinzufügen. Die Skala das noch abdeckt.
Obwohl die Folge jetzt danach nachgelassen hat, ne, mit 9,5.
Ich habe übrigens in der, im Wikipedia-Artikel hatte ich gesehen, dass der Rand Casimiro im Deutschen von Hans Holbein gesprochen wurde.
Mhm.
Wollte nämlich nachschauen, wer der andere Synchronsprecher von der einen neuen Nebenfigur in dieser Serie ist. Und ja. Regie geführt hat Michael Morris und Drehbuch ist von Ann Cherkis. Ann Cherkis war auch schon Producer und Writer für Better Call Saul. Und bisher nicht so viel gemacht. Home Before Dark, Chasing Life. Michael Morris Regie und hat auch bei Better Call Saul schon, oder war schon bei Better Call Saul Producer und war abseits dessen schon etwas fleißiger bei Bloodline oder Tote Mädchen lügen nicht, Preacher. Und ja, noch sehr viel mehr. House of Cards, Shut Eye, ja, also. Kann man kennen. Genau, Lock and Key hat er auch mitgemacht. Und dann beginnt die Folge mit einem relativ langen Opener, ne?
Mhm.
Und immer noch kein Gene Tekovic Opener.
Ja, ich glaube, der wird bald kommen, aber und so wie es aktuell sich anfühlt, wird es was Größeres werden, oder?
Ja. Die nächste Folge hat ja auch keinen Titel mehr, sondern noch ein Wort, Nippy.
Okay.
Und ja, wir sehen, also wir schließen wieder direkt an die Ereignisse der vorherigen Folge. Wir sehen also den nächsten Tag direkt nach den Ereignissen der letzten Folge. Und sehen einen musikalischen Zusammenschnitt. Das Lied, was da übrigens zu hören ist, ist eine Extrafassung für die Folge, weil das Original des Liedes nicht lang genug gewesen wäre für diese ganze Szene.
Ja, sie wollten irgendwie wieder Perfect Day nehmen oder sowas, oder so hieß der Titel zumindest, aber weder die Version von Lou Reed noch die andere wäre lang genug gewesen, deswegen haben sie quasi eine eigene Version davon gemacht, ähnlich wie bei Something Stupid.
Mhm, genau, wo sie quasi diese eigene Coverversion davon gemacht haben, ja.
Ja.
Oh, und wir sehen unter anderem, wie das Saul Goodman and Associates Logo aufgehangen wird oder aufgestellt wird.
Mhm.
Und wie Francesca und Saul in dem Fall dastehen. Und Francesca mit einem Gesichtsausdruck, den sie so bald nicht mehr haben wird, nämlich einem Lächeln. Und parallel dazu sehen wir Kim bei ihrem diversen Gerichtstermin. Und dazu noch parallel, wie Mike und seine Leute die Wohnung sauber machen und von jeglichen Beweisen und Spuren befreien.
Eine sehr schöne Parallelmontage insgesamt mit sehr vielen schönen Matchcuts drin.
Ja, wir haben auch wieder eine Szene, wo wir Peter Deasy sehen hier, wie heißt er? Unseren Strafverteidiger.
Wie heißt er denn?
Ja, Top-Besetzung ist er nicht gelistet. Wo steht er denn? Der hat ja auch einen Namen. Bill Oakley, genau.
Mhm.
Wieder so einer typischen Verhandlungsszene zwischen Verteidigung und Staatsanwalt quasi. Und wieder den schönen Kaffeeautomaten. Haben Sie eigentlich in dem Podcast mal gesagt, ob Sie extra einen alten Automaten rangeholt haben?
Ich glaube, Sie haben es nicht weiter erwähnt. Sie haben nur mal gesagt, dass Sie ja quasi mit dieser einen speziellen Kamera und der speziellen Optik in einem etwas umgebauten Kaffeeautomaten gefilmt haben.
Mhm, ja.
Aber sonst, mich würd nicht wundern, wenn es die wirklich auch gäbe.
Ja. Wieder sehr viele Kameraspielereien, die Szene, wo Mike die Kugel aus der Wand holt oder wir Drinnenansicht vom Aquarium haben, wie jemand sauber macht oder wie erst jemand
mit dem Zoom auf den Kaffee und dann wie er das Blut ausbringt.
Genau, beziehungsweise andersrum, wie jemand Blut aufwischt und dann Zoom-out, wie Jimmy mit einem Stück Hühnchen oder so,
ja.
So eine asiatische Soße aufwischt. Also, ja, ich habe wieder sehr viel Spaß und ja, so eine typische Musikmontage.
Ja, oder wie Jimmy oder so in dem Fall ihm diese Halskrause um den Hals macht und dabei dann der Zoom auf die Lampe und von der Lampe geht's auf die andere. Oh, mit einer langen Blende drin, das tat echt weh, das Ding. Also, okay, mach ein Matchcut. Aber wir nehmen die Brechstange dafür. Was machen wir? Ah, komm, mach eine Blende drauf. Das geht immer. Blenden geht immer.
Genau. Wir sehen Steve, wie er den Kühlschrank wieder fein säuberlich einräumt, den neuen Kühlschrank. Auch alle Magneten und so und das Notizboard, was da dran hängt und so einrichtet. Was nennen wir für Magneten? Route 66, New Mexico. Ja. Genau. In IMDb steht noch drin, der Joghurt, der da eingeräumt wird, der hat das falsche Logo, also ein von 2017 Logo. Da hätte er ein altes drauf gemisst, aber ja, ich glaub, das erkennen dann nur Locals irgendwie.
Ja.
Genau. Auch sehr schön dann die Szene, als Jimmy da in dem. In den Prothesen, in den Halskrause-Prothesen da wühlt.
Als Kim da kurz dieses Beweisfoto aufschlägt, mit dieser Frau, die so komplett mit Kratzern und Wunden überzogen ist, dachte ich kurzzeitig, dass er sie. Also doch nicht.
Ja, irgendwie Foto. Das sieht auch so unangenehm aus, ne?
Was haben sie mit ihr gemacht?
Ja.
Haben wir sonst noch irgendwelche besonderen Sachen im Opener drin?
Wir sehen noch Kim, wie sie von einer Familie einer ihrer Mandanten sehr herzlich verabschiedet wird. Habe ich das hinten natürlich beim ersten Mal doch schon drauf geachtet, ob es irgendwie Szenen gibt, wo man kurz wo sie so kurz mit sich hadern und einmal durchatmen müssen oder so, ne?
Ganz und gar nicht.
Ja, also das Alltagsding, Tagesjobding hilft offensichtlich beim Verdrängen der Ereignisse.
Ich finde es schön, wie wir beide fast gleichzeitig nach Hause kommen, aber so komplett unabhängig voneinander.
Jimmy stößt die Tür auf und kommt rein und guckt und stellt fest, okay, alle weg, alles wieder normal, in Anführungsstrichen.
Ja, sie macht die Tür auf und lässt die Tür offen und er kommt dann gleich rein.
Genau, während sie reinkommt und guckt.
Aber es ist nicht so, dass sie auf ihn gewartet hätte, so, ach, ich hätte ihm die Tür auf, ich warte an der Tür auf ihn. Nö, sie geht einfach rein, lässt die Tür offen.
Wahrscheinlich hat sie schon gesehen, dass er gerade angefangen kommt, dass sie ausgestiegen ist oder so. Und danach haben wir, glaube ich, noch die Szene, wo Mike die ganzen Beweise verbrennt. Er hat unter anderem auch die ganzen Post-its von der Rückseite von dem Gemälde entfernt. Schmeißt sie ja auch gerade ins Feuer. Und ja, also wir haben auch hier wieder sehr schön gesehen, wie sauber und ordentlich Mikes Männer arbeiten und halt geguckt wird, dass wirklich keine Spuren hinterlassen werden, keine Blutflecken auch irgendwo sind.
Ich finde schön, wie sie aus dieser Feuerschale herausgefilmt haben.
Ja.
Das irgendwie, das hat mich ein bisschen irritiert, wie das geht, aber ne?
Ja, wir haben erst so eine Nahaufnahme, ne? Und dann relativ ferne Totale. Und auch da, also, ja, es scheint irgendwo außerhalb der Stadt zu sein. Irgendwo in der Wüste. Und dann in den Nahaufnahmen sieht man so ein paar Lichter im Hintergrund flackern und ja, also wirklich sehr schönes Lagerfeuer. Oder so ein Asitonfeuer eher.
ja. Im Insider-Podcast haben sie übrigens erwähnt, dass sie die Aufnahmen in der Tonne rückwärts abgespielt haben, weil das Feuer realer wirkt.
Okay.
Und wenn man darauf achtet, sieht es auch so ein bisschen, wie die Funken quasi nach unten runterfallen.
Ja. Eine der Szenen, die rückwärts gedreht wurden und wo man es auch erkennen kann, ist bei Kevin allein zu Hause, als er von dem Auto angefahren wird, von den Dieben. Die haben sie rückwärts gedreht und wenn du auf den Auspuffrauch achtest, dann sieht man das, dass der in die falsche Richtung abzieht. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch so von den paar Abläufen her, so, dass es andersrum gefilmt wurde. Beim Podstock knapp 3 Wochen, da war das Wetter ja noch etwas angenehmer und dann nachts noch etwas frischlicher tatsächlich. Oder auch also gegen Abend, also so Freitagabend war ich dann noch ganz froh, dass ich eine lange Hose anhatte und ich glaube, irgendwann Samstag habe ich auch nochmal die lange Hose wieder angezogen, weil es etwas frischlich wurde. Und da gab es dann auch ein Lagerfeuerchen gemacht. Das war ganz angenehm.
Lagerfeuer ist toll. Also wenn es brennt, ja.
Und man nicht gerade da sitzt, wo der Rauch immer hinzieht.
Aber der Rauch zieht immer da, wenn man gerade sitzt. Ja,
Räucherware hält sich länger. Standardspruch eben. Aus der Bundeswehr.
Als letzte Szene haben wir noch, wie sie im Hotel landen oder im Motel oder was es sein soll. Ne? Oder ist das nach dem Intro? Nee, ne?
Ja, nee. Nee, nee. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob das... Ist das das Motel? Ach stimmt, die sind ja... Sind sie da woanders? Oder ist das einfach nur ein anderer Blick auf ihr Apartment von draußen? Nee, stimmt, das sieht anders aus.
Das ist woanders. Das ist irgendwie so... Das ist auch nicht ihr Schlafzimmer.
Ja, ja, stimmt. Die Außenansicht sieht ja ganz anders aus. Stimmt, sie sind irgendwo anders, ne?
Ja. Irgendein Motel, würde ich sagen, oder sowas. Macht immer... Klar, die wollten dann einfach in der Nacht nicht mehr,
ja, ja. Ne? Ja. Vor allem, wir haben auch, wo war denn das, in einer Szene, genau, stimmt, in einer Szene sieht man ja Jimmy im Hintergrund in irgendeinen Raum laufen und irgendwelche Koffer rausholen, ja, stimmt.
Ja.
Ja. Genau, und dann da haben wir jetzt nochmal dann den einzigen ausgesprochenen Satz oder einzige Szene mit, Dialog oder Monolog in dem Fall, wo Jimmy den Satz wiederholt, den er von Mike hat, aus Ende Staffel 5, nach den Ereignissen mit Lalo, wo Mike ihm sagt, so ja, eines Tages werden sie aufwachen und ihrem Dayjob nachgehen und irgendwann merken, so, oh, ich habe ja gar nicht daran gedacht, an das Ereignis. Und wenn sie wissen, sie können vergessen, als also es ist zweimal Anspielung, also einmal eine Anspielung, also jetzt in dem Fall eine Anspielung an das Ding mit Mike und dann wiederum halt an die Erzählung von seiner Schwiegertochter in dieser Selbsthilfegruppe, wo sie erzählt, wie sie das erste Mal nicht an ihren verstorbenen Ehemann denken musste.
Stimmt, ja.
Und da haben wir nochmal was Ähnliches später. Und genau. Und eventuell sehen wir zumindest Jimmys ersten Tag, wo er nicht mehr daran denken muss, noch in dieser Folge. Da können wir später nochmal drüber diskutieren.
Ja. Da beginnt die Folge eigentlich richtig los. Wir sitzen in irgendeinem Auto und fahren nachts auf der Landstraße entlang. Und man kennt sehr schnell, dass es auf jeden Fall Gustavo sein muss. Also
ja, ja,
einfach
ja.
So von der Form her erkennt man sehr schnell, ist es er.
Mhm.
Aber spannend fand ich, war er ist nicht mit seinem Auto unterwegs.
Nicht schon, er ist mit irgendeinem anderen Auto unterwegs, ne?
Ja. Ich dachte kurzzeitig, Ford hat er sich irgendwie jetzt von Jimmy den Wagen genommen, aber macht ja auch keinen Sinn. Er ist nicht Lado. Mhm. Ja, da war ich kurzzeitig irritiert, dass er auf jeden Fall unterwegs ist zu, oder, ja, also kommen wir gleich erstmal.
Ja, ja, wir hören auf jeden Fall schon direkt sehr eindringliche Musik.
Mhm. Es wirkt bedrohlich.
Ja. Und ja, sehen dann relativ schnell, okay, er kommt beim Anwesen von Eladio an. Genau, als das Tor aufgeht, steht da, sehen wir da den Ferrari schon? Nee, aber wir sehen da diverse Autos stehen.
Mhm.
Aber auf jeden Fall definitiv den Porsche Cayenne von den Zwillingen.
War das nicht ein anderer?
Der steht da geradezu. Das ist so ein silberner. Ich glaube, das war der tatsächlich.
Aber den Porsche Cayenne haben wir doch in irgendeiner vorigen Folge erfolgreich zerschrottet.
Naja, ist in die Seite reingefahren.
Ja. Und vielleicht haben wir es mittlerweile einen anderen?
Ja, oder reparieren lassen. Ah, doch, ja. Genau. Man sieht ja noch den Ferrari von den Eladio von Lalo noch geschenkt bekommen hat. Und gibt dann nochmal eine Szene in einer Kameraperspektive von oben. So gucken. Doch, ja, genau. Da sieht man auf jeden Fall links, ganz links in der Draufsicht den Porsche von den Zwillingen stehen.
Mhm.
Ein Pontiac Firebird, würde ich jetzt fast meinen, ja.
Mhm.
So gülden. Und auf jeden Fall den Ferrari erkenne ich noch. Und ja, andere typische amerikanische Muscle Cars, die
ja.
So Leute da so fahren.
Also Gus wirkt also komplett underdressed so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Sehr schön, kann man ein bisschen überhören, dass als Gustavo sich den Anzug aus dem Auto holt, kurz so ein Stöhner von sich gibt, also offensichtlich noch so ein bisschen unter der Schussverletzung leidet.
Noch als abgetastet wird und da irgendwie eine Rippe berührt wird, zuckt er ja auch zusammen.
Mhm.
Aber insgesamt, dafür, dass er quasi gerade getroffen wurde, wirkt er relativ fit.
Ja, es wird irgendwie ein oder zwei Tage später vielleicht sein oder also gar nicht so lange her, ne?
Ja.
Und ja, wir sind wieder an einem schönen Lagerfeuer. nicht so schöner Gesellschaft, kann man sagen. Je nachdem, aus welcher Position man so gerade guckt. Und ja, also sitzen da Don Eladio, Bolsa und Hector mit den Zwillingen.
Die Zwillinge, ey.
Die sprechen das erste Mal, ne? Also
ja. Zumindest bei Better Call Saul sprechen sie das erste Mal,
bei
oder?
Bei Better Call Saul, ja. Bei Breaking Bad. Ich meine.
Ein bisschen.
Ich meine, da gab es auch mal so ein oder zwei Szenen. Ja. Aber haben Sie
ich mache ja gerade einen Breaking Bad Rewatch.
Ja.
Und bin in der Staffel 3, kurz nachdem Hank im Krankenhaus ist.
Ja.
Hab quasi gerade mitbekommen, wie Hank die beiden umgebracht hat.
Mhm.
Und das mit Better Call Saul gleichzeitig zu gucken, ist irgendwie so, hä, wieso leben die noch? Ah, scheiße, falsche Serie.
Ja, genau.
Was machen die denn hier?
Ja. ich überlege, als Hector nach seinem Schlaganfall oder was auch immer der hat, dann im Krankenhaus ist, da kommt ja diese Ärztin und da sind ja auch die Zwillinge auch anwesend. Mhm. Reden die da auch oder nicken die?
Ich glaube nicht, nee.
Ne? Nee, ich glaube nicht.
Stehen einfach nur schweigend rum.
Ja, also ich finde es auch strange, wenn ich die beiden Darsteller in irgendeiner anderen Serie sehe und die da am Sprechen sind. das ist total. Die reden nicht. Die können nicht reden. Bolzer liest einen von Hector diktierten Brief vor, also der den Zwilling diktiert hat. Mit relativ schweren Anschuldigungen, wie Bolzer sagt. Auf Reddit hat übrigens jemand gepostet, er hat sich mal einen Spaß gemacht und sich hingesetzt und ausgeknobelt, wie lange das Diktieren wohl gedauert haben wird. seinen Überlegungen nach 1 Stunde 40 Minuten.
Geht aber noch.
Ja. Nee, hat da, was schreibt er, genau, also er hat erstmal ins Spanische übersetzt und dann den Input als Python-String in einem Code, der Character-Count hat. Und dann assuming 1 second per letter plus 1 second for each place in Spanish alphabet, dauert das wohl so 1 Stunde 38 Minuten und 12 Sekunden.
Und hinterher klingeln dir die Ohren.
Ja, genau. irgendwer anders hatte noch geschrieben, es hätte wohl irgendwie 57 Minuten gedauert. Hat das mit einem Ouya-Board durchprobiert. Ja. Ja. Also, ja, war eine etwas längere Angelegenheit. Und ja, also wir hören nochmal, Hector beschuldigt, dass er die Attentäter zu Lalos Anwesen geschickt hat, die Lalo aber alle getötet hat. Und dass Gustavo irgendwas plant und Lalo auch Hector angerufen hätte und also bestätigt hätte, dass er noch gelebt hat und sich zumindest laut Hector nach Katze irgendwie treffen wollte und aber jetzt verschwunden ist und ja, und Gustavo reagiert erst nicht und Bolsa meint so, ja, müssen wir irgendwas sagen?
Nö.
Und Gustavo sagt so, nö. Also er sagt so, ja, ich glaube nicht, dass das eine Antwort verdient hat. Und dann kommt Bolsa und meint so, okay, also rekapituliert das Ganze nochmal und sagt so, okay, also wie war das? Wart ihr bei den Telefonaten dabei? Und die Zwillinge so, nö. Gut, dumme Sache, ne? Und na, haben wir nicht Lalos Leiche gefunden? Ja, ja, war verbrannt und Bolzer meinte dann, Zahnarzt hat bestätigt, das sind laut Unterlagen Lalos Zähne gewesen. Und, ach genau, dass ja Nacho Vaga bestätigt hätte, dass er für die Los Odios gearbeitet hat und Bolzer ja auch entsprechende Kontoauszüge, die darauf hinweisen, gefunden hätte.
Mhm.
Das waren die, die die Mike da zuvor in dem Safe platziert hatte. Und das erklärt auch die Szene, ne? Wir haben damals geredet, so, hä, was sind das für komische Kontoauszüge? Was, ja. Warum und warum steht da eine Telefonnummer drauf und so? Und ja, Eladio meint dann so, ja, Hector, schon spät, ne? Also, ich biete hier ein Zimmer bei mir an. Und ja, Hector fängt
vielleicht an. Kommen noch ein paar Mädels vorbei.
Vielleicht kommen ein paar Mädels vorbei und ja, Hector fängt an, wild zu bimmeln und ja.
Buenas noches, Hector. Que descanses.
Lässt ihn nicht wegtragen von den Zwillingen.
Ich finde das so schön.
Ja. Meint jetzt
ja. Sadamankas haben so dreckig gearbeitet und Gas hat so sauber gearbeitet, dass es halt wirklich so aussieht, als wenn Lalo bei dem Rad ums Leben gekommen wäre. Ist doch perfekt.
Ja, ja, genau. Also,
obwohl an sich alle Beteiligten wissen müssen, dass Gas ihn umgebracht hat.
Ja. Ja. Naja, wir wissen ja immer wieder von aus so verschiedenen Szenen, dass Gas halt bei Eladio, glaube ich, doch einen Stein im Brett hat, weil er das dicke Geld dran schafft durch sein Geschäft und ja. Und Hector halt der ja, alte, verrückte Mann ist, der jetzt im Rollstuhl sitzt. Und ja, auch vorher immer so recht temperamentvoll agiert hat, sage ich mal. Und ja. Dann kommt eine sehr schöne Szene, lustigste Szene in Better Call Saul fast. meinte zu Gustavo so, ja, ich würde sie auch zum Frühstück einladen, aber Mr. Ding Ding Ding.
Ding 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 Ding.
Würde dann stören. Ich weiß, das ist so geil und so. Okay, krass. Eladio hat sich gerade über Hector lustig gemacht. Er ist, glaube ich, im ganzen Kartell der Einzige, der das machen darf.
Ich finde schön, das Zitat hat sogar in die IMDb reingeschafft. Nur Eladio. Ding, 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 ding.
Ja, genau. Und den Gesichtsausdruck, den er dabei macht. Ja. Das ist
so schön. Und Bolzer so, oh, okay.
Ich mache mal so einen Höflichkeitslacher so. Ich hätte gerne eine Extended-Fassung von der Szene, wo alle drei sich so angucken und dann erst so das Lachen unterdrücken und dann ein schallendes Gelächter ausbrechen und sich nicht mehr einkriegen und dann geht's in so ein peinliches Lachen so und dann verstummen wieder alle und sind Bier ernst und Lade sagt so funny auf Spanisch und geht und und ihr Bolzer und Gast gucken sich nochmal so ganz komisch an.
Ja. Schmeißen sich weg.
Ja, genau. Ja, sehr schöne Szene. Bevor als Eladio geht, sagt er nochmal zu Gast, ich sehe es vorher aus dem Brief von Hector, schauen Sie mal Gast in die Augen, dort werden Sie den puren Hass erkennen und Eladio meint so zu Gast, ja, wenn ich dir in die Augen schaue, ich sehe da Hass. So ein bisschen ist okay, solange du nicht vergisst, wer hier der Boss ist. Und geht dann halt. Und ja, das ist so Eladios Art, ne? Und wir haben immer, also Eladio ist so, glaube ich, am ehesten der, mit dem du irgendwie noch gut verhandeln kannst, während da die anderen schon dich entweder über den Haufen schießen würden oder andere Maßnahmen ergreifen würden.
Ja. Eladio schlägt dir dann vor, dass die Salamancas sich in den Süden kümmern sollen.
Okay, genau, er fragt noch Gast irgendwie, ja, wir brauchen einen Frieden, haben den Vorschlag und Gast so, ja, nee, keine Ahnung. Genau, und das South Valley, habe ich mal geguckt, was das ist. South Valley ist ist die größte Siedlung in New Mexico ohne eigene Verwaltungsstruktur und ist quasi umgeben von den Gebieten von Albuquerque. Im deutschen Wikipedia-Artikel ist sogar ein Foto zu sehen von dem Originalrestaurant, also dem Twisters, was als Vorlage dient für das Los Pollos. Ist auch lustig, dass der Laden Twisters heißt, weil ich glaube, der in Dingsbums hier, wie heißt der? From Dust Till Dawn, der Laden hieß da auch so, ne? Ach nee, der heißt Titty Twister. Aber ähnlich.
Das finde ich aber schön, dass das Restaurant von Gus im South Valley liegt, aber eher nur fürs North Valley zuständig sein darf. Oder für den Norden.
Ja, genau. Und genau, Gus soll sich dann um den, wie bisher, um den restlichen Norden kümmern, unter dem Kommando von Bolzer, der bedankt sich noch und genau, dann die verabschiedet sich Eladio. Bolzer genehmigt sich einen dicken Drink.
Sieht so aus, hätte ihn dringend nötig gehabt.
Ja, der ist wirklich so, oh, meine Fresse, Ding. Das ist wirklich so, oh. Meine Güte.
Und, es hätte auch komplett anders ausgehen können.
Der atmet erstmal tief durch. Und währenddessen haben wir Gast, der nochmal sehr tiefsinnig in diesen Pool blickt. Der selbe Pool, in dem damals sein erst vor dem Pool noch sein Freund Max erschossen wurde, ne? In der Rückblende bei Breaking Bad. Und dann, glaube ich, er nochmal irgendwie auch halb ertränkt wurde, ne? War das nicht so?
Also meine Breaking Bad-Szene in diesem Pool. Nee, warte mal, das war in einer späteren Folge, wo sie irgendwie alle sterben und er dann irgendwie da ins Bad geht und sich erbricht.
Ja, genau. Und genau, die Szene halt, ne? Wo Gast da alle Anwesenden vergiftet. Und Eladio da in Pool fällt, ja, schöne Anspielung an die Szene an der Stelle.
Mhm.
Und auch, also auch, was auch geil ist bei der ganzen Szene, die Musik die ganze Zeit die Stimmung nochmal untermalt. Bis halt dann auch zu dem Zeitpunkt, wo Hector verschwunden ist, wo quasi der Druck weg ist erstmal. Ne? Und da ist es dann ruhig. Und ja, ansonsten wird sich Bolzer auch gedacht haben.
Eieiei.
Ja, also die Folge hatte sehr viel Soundjingle-Potenzial.
Finde ich gut.
Ja. Und dann haben wir.
Ist Gus wieder zu Hause?
Cut, genau. Und Home Sweet Home. Gus zieht wieder in sein Haus ein.
Das finde ich sehr spannend, wie er quasi die Tür vorne erstmal auflässt, da ganz entspannt durchs Haus läuft, überall die Jalousien aufmacht.
Genau, also vor allem erstmal Tür aufmacht, erstmal Post oder Werbung da irgendwie ja. Eingang hinpackt und dann, genau, ganz entspannt da die Fensterverschläge öffnet und wir auch eine Szene haben, wo er erst wieder rausblickt und dann nochmal jeweils die Kamerablick aus der anderen Richtung.
Mhm.
Und das quasi so das Symbolische, so ach, jetzt wieder, ne, das ist jetzt etwa
der Krieg ist vorbei.
Vorbei und genau, jetzt wieder open the gates, sozusagen. Geht dann nochmal in den Keller, da trifft er auf Mike, der ihm Medikamente gibt, mit Grüßen vom Doc, falls das doch über die Grenze schafft. Und ja, dann fragt, ob alles soweit erledigt ist und er meint so, ja, die Anwälte haben mit der Polizei geredet, haben da ihren Job getan und solange keine Leiche gefunden ist, ist das Ding erledigt und ansonsten so betrachtet ist es jetzt erstmal vorbei, meint er.
Mhm.
Und Gustavo fragt direkt so, ja, wann können wir wieder anfangen zu bauen? Und manchmal so, ja, wir brauchen halt neuen Ingenieur und Leute. Das dauert ein bisschen und dann sagt Gustavo, ja, dann fangen Sie mal direkt heute an zu suchen. Und ja, also.
Das dürfte spannend werden, ne?
Ja, ich.
Glaubst du, wir werden nochmal so eine Szene sehen wie vorher, wo er quasi Leute vorbeischickt, sich die Sache angucken?
Ja, eigentlich schon, ne? Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie. Ich rechne auf jeden Fall, dass wir nochmal irgendwie Szenen vom Bau des Labors sehen.
Aber glaubst du, wir werden mal sehen, wie viel Aufwand dafür betrieben wird, so mit irgendwie Leute an Flughafen ganz woanders karren, dort einen Mietwagen hinstellen,
ja.
Wo sie den Schlüssel finden, bis irgendwo hinfahren, wo sie dann von LKW abgeholt werden und sowas?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal so eine Szene gibt, auch wieder mit ähnlichen professionellen Leuten, aber dass es nicht so ein kumpeliges Ding ist wie mit Werner, so zumindest für Mike, so, ne?
Ja.
Es sind schon irgendwie Leute, die machen ihren Job und so und, ne, und die machen das, aber ja, es ist halt nicht so dieses entspannte Kumpelding für Mike wie mit Werner vorher.
Das ging ja auch nach hinten los, ne?
Ja, und ja, das ist jetzt die Frage, was sie sich für die nächsten verbleibenden 3 Folgen noch alles aufgehoben haben. Glauben wir jetzt, eine Folge kommt noch mit Regie von irgendwem anders, TM. So, warte mal schauen. Wer jetzt da nochmal, wo ist denn gerade genau den Wikipedia-Eintrag gerade nicht offen? Da und so, Staffel 6. Ach genau, Michelle McLaren führt Regie nächste Folge, das war die gute Frau, die auch für Lost, Game of Thrones und The Walking Dead schon gearbeitet hat und X-Factor vor allem, Akte X, X-Files. Director und Executive Producer für 47 Episoden. Also, ja, schon könnte spannende Folge werden. Müssen da eigentlich wirklich nochmal irgendwie Szenen vom Bau des Labors sehen, welcher Art auch immer. Also
wie
das Labor fertiggestellt wird. Ne? Das ist jetzt noch so eine der offenen Sachen, die abgehandelt werden müssen.
Vielleicht sehen wir auch noch, wie Gail, Gail.
Das
finden wird, und das Labor einrichtet.
Genau, das fertige Labor zumindest einrichtet. Ja, genau, irgendwer muss ja da das Zeug auch auspacken. Da gibt es, glaube ich, eine Rückblendszene bei Breaking Bad, ne? Wie er das irgendwie alles auspackt und so, ne? Ich glaube, ja.
Als Gus und Walt zusammen diesen Ausflug in das Labor machen, ich glaube, da ist alles, was dann ist, noch eingepackt.
Ja, oder so.
Ja. Hm. Also wird auf jeden Fall zur Breaking Bad Zeit erst ausgepackt.
Ja. Dann kommt, ja, also für den unbedarften Zuschauer, glaube ich, eine relativ langweilige Szene. Um das so richtig zu verstehen, muss man da schon ein bisschen drauf rumdenken, sag ich mal. Also es gibt ja so grob die, ich glaube, bisher unbestätigte Theorie, dass Gustavo schwul ist. Und Max sein Partner oder Liebhaber war. Und er vielleicht auch ein Auge auf den Barkeeper, der da gleich kommt, geworfen hat.
Auf jeden Fall.
Fakt ist, dass Reed Diamond, der hier David, den Barkeeper spielt, zusammen mit Giancarlo Esposito in Homicide mitgespielt hat. Zusammen mit Ed Begley Jr. übrigens.
Mhm.
Und Rhea Seahorn taucht da auch auf in dem abschließenden Film zu dieser Serie. Das ist zumindest der IMDb zu entnehmen. Und ja, ganz spannend. Und bis zu dieser Szene, also Reed Diamond und Giancarlo Esposito haben zwar beide in Homicide mitgespielt, aber quasi bis dato nie zusammen.
Mhm.
Und ja, Reed Diamond kann man kennen aus unter anderem, also ich habe ganz kurz überlegt, woher kenne ich den? Er hat auch eine schöne, bekannte Synchronstimme. Man könnte ihn unter anderem kennen als Danny Whitehall aus Agents of S.H.I.E.L.D.
Mhm.
Da in der designierten Hydra-Leute, Stichwort designiert, Designated Survivor hat er mitgespielt, The Purge, Tote Mädchen lügen nicht, Bosch, The Girl in the Woods, Minority Report, Mini-TV-Serie, Wayward Pines, also kein Unbekannter. Mentalist
sehe ich. Mich hat er irgendwie kurzzeitig erinnert in einen von Mad Men, aber der war ein anderer.
Ja. Und ja, man sieht auch hier, der gute Mann ist nicht mehr der Jüngste.
Ja. Aber Gas ja auch nicht.
Ja, vielleicht haben sie noch ein paar mehr Falten ins Gesicht gezaubert. Und ja, also es gibt irgendwie einen Vortrag von ihm über eine tolle Weinflasche. Den Typen, den Cowboy-Typen mit dem Stetson, den er da beschreibt, das hört er sich so ein bisschen nach Saul Goodman an. Oder vielleicht auch nach dem Typen, den ich glaube Jimmy in der ersten Staffel besucht, der da meint, ich will meinen eigenen Staat gründen. Hier, ich habe auch Geld, eigenes Geld. ja. Und
also für mich klang es ein bisschen nach einer von den Salamanca-Typen.
Ja, genau.
Irgendwie so unter Rang kennt man nicht, aber fühlt sich für den Größten.
Mm, genau. Und ja, wir sehen, haben mal seltene Szenen, wo wir Gus lächeln sehen.
Und wo wir Gus quasi ohne seine Wand sehen, so. Also
ja,
quasi ein bisschen intimer.
Ja, genau. Und auch sehr, den sehr privaten und persönlichen Gustavo Fring auch sehen.
Es scheint ja auch so, dass er quasi häufiger da wäre oder früher zumindest.
Genau, aus dem Dialog geht ja auch heraus, dass die sich kennen. Und der das nicht das erste Mal war. Und ja, er bietet ihm ja dann auch das Du an. Also sagen Sie Gustavo zu mir. Und ja, erzählt ihm, dass er auch irgendeine tolle, besondere Weinflasche sich gekauft hätte und sich die aber für was Besonderes aufhebt und David meinte noch, freut sich dann davon zu hören. Und ja, dann geht er dann aber auch abrupt.
Das würde ich mal für den doch zu persönlich, ne?
Genau, war irgendwie so, merkt so, ja, nee, irgendwie ist dann jetzt doch zu persönlich oder dafür bin ich jetzt gerade noch nicht bereit oder so. Also, ja, also beim ersten Mal gucken dachte ich so, okay, was will uns der Künstler damit sagen?
Ja, wo soll das noch hinführen?
Genau, das war so ein bisschen so, okay, was wollt ihr jetzt von mir gerade? Was wollt ihr mir mit der Szene sagen?
Also klar, zum einen so ein bisschen natürlich, dass jetzt Gus wieder deutlich entspannter sein kann.
Mhm.
Aber ich glaube, diese Szene wird später noch irgendwo hinführen müssen.
Ja, könnte ich mir vorstellen, ja.
Ich bin gespannt.
Ja.
Aber sonst so richtig viel kann man nicht mehr zu der Szene sagen. Ne? Es ist halt
nee, da ist sehr viel Interpretationsspielraum irgendwie.
Mhm.
Muss man sich dazu, also da muss man sich wirklich seine eigenen Gedanken zu machen.
Aber Gast auf jeden Fall Weinliebhaber.
Ja. Und auch Fan von guten, teuren alkoholischen Getränken und anspruchsvollen Locations.
Und dazu eine Runde Hühnchen, ne?
Ja, genau. Das hat eigentlich noch gefehlt. Irgendwie so ein paar
Bucket full of Chicken.
Streifen Hühnchen oder so. Ja, genau. Er lässt auch relativ viel Geld da, ne? Als er geht. Irgendwie,
also ja, das war irgendwie so 250 Dollar oder sowas.
Ja. Also er packt da, glaube ich, mindestens 200 da irgendwie hin und so. Und ja. Doch diese typische amerikanische so, ja, ich gehe mal, ich pack Geld hin, so, wird schon passen, tschüss, so. Da lässt, in Filmen und Serien und solchen Szenen lässt sich auch niemand Wechselgeld rausgeben.
Nee. Aber es fühlte sich unnatürlich viel an für das, was er da getrunken hat.
Ja, weiß ich gar nicht. Also, ne, sowas, so. Also, was ja auch spannend ist, David sagt auch, hier die eine Flasche, normalerweise würden die nie aufmachen, aber da kam vorhin dieser Typ rein und, ja. Danach haben wir wieder einen Szenenwechsel und wir kommen zu, Abschied Nummer 1, könnte man sagen. Wir sehen Mike, der irgendwelche Dinge verstaut, die erstmal jemand so schnell nicht finden sollte, versteckt da irgendwas und stolpert unter anderem über den Ausweis von da habe ich mich da auch gefragt, ist das der echte oder ist das ein gefälschter Ausweis von Nachos Vater? Weiß man das?
Nicht wirklich, aber warum soll das ein gefälschter sein, ne?
Ja, zum irgendwie flüchten, wenn's, aber ich
vermute
eher, es wird andersrum sein, dass die beiden da unter falschen Namen sind und Felipe Cavallo der echte Name ist.
Na. Ja.
Und verstaut den da erst wieder und macht dann das Versteck wieder auf und erstmal schaut er zwischendurch noch Fernsehen.
Es nagt irgendwie trotzdem an ihm, ne?
Genau, nagt so ein bisschen an ihm die Ereignisse. Und genau, macht dann das Versteck wieder auf, holt den Ausweis raus und ruft bei Manuel
Vater heißt er, ne?
Nachos Vater, ich glaube ja. Erstmal sehen wir wieder schöne Szenen aus der Näherei von Nachos Vater.
Mhm.
Und genau, Manuel Varga heißt er. Juan Carlos Cantú, der Darsteller. Auch diese relativ laute Einstellung, wo wir eine Aufnahme von der Nähmaschine haben.
Mhm. Das machen sie ja gerne mal, das ist
ja
immer wieder schön.
Und da war so ein, sehr entweder müden oder designierten Blick von Nachos Vater.
Wahrscheinlich beides.
Ja. Sitzt auch relativ allein in der Werkstatt gerade.
Das wird wahrscheinlich mitten in der Nacht sein oder sowas.
Ja. Und dann bimmeln da mehrere Telefone. Und der Mike ist dran und bittet ihn da draußen. Und ja, erzählt ihm, was mit seinem Sohn passiert ist. Vor allem erzählt er ihm, dass er ja an die falschen Leute geraten ist. Er selber aber das Herz am richtigen rechten Fleck hatte.
Mhm.
Und ja, halt leider ja, wie sagt er, man wird ihn nicht finden und ja, es ging schnell und schmerzlos und sagt ihm noch, dass er sich vor den Salamakas nicht zu fürchten braucht und der Tag der Gerechtigkeit wird kommen und ja, fragt dann noch so, Vater fragt dann, ja, was für eine Gerechtigkeit? Ich meine wahrscheinlich eher Rache und ja, stempelt dann Mike als einen der typischen Kartellleute ab, was ja, Mike natürlich eindeutig nicht ist und ihn, glaube ich, auch so ein bisschen schmerzt. Und Mike auch selber so ein bisschen mit der ganzen Situation hadert, ne? Also es ist auch nicht der Ausgang, den er sich erwünscht hatte, glaube ich. Und ja. War, glaube ich, auch ganz gut, dass der Zaun da dazwischen war, zwischen den beiden. auch ein schöner Symbolismus, ne? Also der Zaun, der da irgendwie eine Trennung der Welten von derer beiden irgendwie darstellt. Und ja, das zu der Szene und ja, schön, dass es diesen Moment noch gab, nach dem letzten Telefonat mit zwischen Nacho und seinem Vater. Und ja, das denke ich mal, wird wahrscheinlich auch das letzte Mal gewesen sein, dass wir die Näherei und Nachos Papa gesehen haben.
Ist auch von auszugehen. Ich glaube, die Geschichte ist zu Ende erzählt.
Ja. Da gibt es auch irgendwie keinen Anlass mehr, dass man da irgendwie noch hin zurückkehrt. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass irgendwie irgendwo noch ja, fällt irgendwie so von wegen, ja, hier die Näherei ist tabu oder so.
Dann würde ich vorschlagen, kommen wir zur nächsten Szene.
Genau, Abschied Nummer 2.
Wir sind bei HHM.
Genau.
Jimmy, sie haben den Mülleimer ausgetauscht.
Genau, Jimmy stellt fest, sie haben den Mülleimer ausgetauscht.
Ah, so großartig.
Ja, den Jimmy, ich glaube, in Staffel 1 kaputt geprügelt hat oder getreten hat, ne? Ja.
Hat er das sogar mehrfach gemacht?
Ich glaube auch mehrfach, ne? Und sehr schön, wie beide aus dem Fahrstuhl rauskommen und so dieses, ah, wir müssen jetzt ein bedrüppeltes Gesicht machen. Beide so, ja, freuen uns auch nicht, hier zu sein und so und ja.
Wie viele Leute da auch sind, ne?
Ja. Ich habe jetzt überlegt, ja. ob man, da könnte man wahrscheinlich irgendwie einen sehen, der noch Maske trägt, aus Versehen. Weil da sehr viele Leute sind.
Aber tatsächlich nicht nehmen.
Muss man wirklich darauf achten, ob man da irgendwie einen sehen kann. Ja, relativ große Trauerfeier bei HHM für Howard Hamlin. Die dort aufgestellten Bilder von ja. Howard Hamlin stammen größtenteils vom Instagram-Account von Patrick Fabian. Ein paar hatte ich auch vorher schon mal gesehen. war irgendwie sehr lustig.
Ja, sie hatten irgendwie in der Produktion lange darüber diskutiert, sollen sie jetzt irgendwie noch Bilder mit ihm machen? Oder hat er zufälligerweise noch passende Bilder? Und er so, ja, hier, Instagram, nimm mal meine Instagram-Account.
Und es passt auch, ne? Also man kann sich durchaus ja, vorstellen, dass ja, Howard Hamlin so ein Surferboy auch irgendwie war. Das hat so auch hier, ne? Das ist nicht total ab davon. So. Also,
ich finde auch, dass Patrick Fabian diese Rolle von Howard so wunderbar gepasst hat.
Ja, ja. Ist super gecastet. Also
ja.
Das ist Goldtreffer, was die Rolle angeht.
Der ist einfach ein guter Schauspieler.
Ja.
Also auch wenn man ihn sonst erlebt.
Ja, ja, wie heißt die Serie mit den Supergenies da, wo auch der Terminator mitspielt?
Keine Ahnung. Also ich habe ihn zuletzt neulich gesehen.
Scorpions, genau. Ah. Scorpions, da spielt er, glaube ich, eine Folge mit. Bei Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 5 spielt er mit.
In der aktuellen Staffel von The Morning Show bei Apple Plus gibt's ihn auch noch.
Okay.
Da hat er auch so eine kleine Nebenrolle gespielt.
Ja. Und ja, also ist mal schön, den irgendwo zu sehen. Ah, und genau, ich habe ihn die Tage bei einer älteren Folge von CSI Miami gesehen.
Weißt du? Oha.
Hä? Huch, ist er das? Und ah, tatsächlich, ja, ein junger Howard Hamlin. Die Folge war von 2005 oder 2006. Und ja, das ist auch sehr lustig.
Passt ja quasi in die Zeit.
Ja, genau. Das passt ja ganz schön. Ja. Ja, wir sehen auch wieder Rick Schweikart.
Mhm.
Der auch, also entweder ist der Darsteller auch noch mal deutlich älter jetzt, also ne, er sieht wirklich gerade so aus, wie er so aussieht. Oder sie haben ihn so ein bisschen hergerichtet, dass er so ein bisschen fertig auch aussieht, ne, also irgendwie.
Sieht unglaublich fertig aus,
auch, ja. Auch Rich sieht so ein bisschen durch aus, ne. Wahrscheinlich auch durch den Sandpiper-Fall so ein bisschen, aber ja, meint ja auch, dass er das nicht hat kommen sehen und das auch so ein bisschen fertig ist. Und ja, ansonsten sehen wir tatsächlich gerade auch in der Szene so zwischen Jim und Kimmys Schulter, da älteren Herrn mit weißen Haaren und Bart, den wir auch schon kennen aus Szenen aus der Kanzlei.
Mhm.
Ich bin schon ziemlich sicher und auch so andere. Ich glaube, das ist auch der, wo Jimmy meint, ach, guck mal, da ist der und der. Und ja, während die drei sich so unterhalten, meint Rich dann so, ja, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir hier uns treffen, weil HHM verkleinert sich und wird sich umbenennen. In irgendwas. Das weiß jetzt Rich nicht so richtig. Und ja, macht Sinn, ne? Also wir hatten jetzt ja. Irgendwie mitbekommen, so richtig läuft es irgendwie gerade nicht durch, also durch durch den Wahn von Howard von Chuck und das Bekanntwerden, dessen sind ja so ein paar Kunden doch abhanden gekommen. Und dann wahrscheinlich jetzt nochmal durch die Geschichte mit Howard. Und ja, jetzt ist ja niemand mehr da, der den Namen der Firma trägt, sozusagen.
Stimmt, Howards Vater ist auch schon lange weg, ne?
Genau, Howards Vater ist ja nicht mehr.
Also im Prinzip alle drei leben nicht mehr.
Yay. Genau, und alle irgendwie Namensträger ja, leben nicht mehr. Und ja, da macht es Sinn, sich irgendwie neu aufzustellen und dann natürlich auch umzubenennen.
Mhm.
Und ja, macht Sinn, dass also es passt dann so, dass man sagt so, okay, wo man muss jetzt nicht die Frage stellen, so, wo, ja, wo ist denn HHM in Breaking Bad irgendwie? Gibt's halt nicht mehr so.
Stimmt, da ist keine einzige große Anwaltskanzlei dabei.
Ne, also zumindest nicht irgendwie erwähnt.
Lustig wäre gewesen, wenn Skylar irgendwie mit ihrer Scheidungssache zu HHM gegangen wäre.
Ja, genau. Ne, zu irgendeinem anderen Anwalt, ja. Oder zu hier Bill Oakley oder so.
Ja. Ja, vielleicht machen sie da irgendwie nochmal so eine Schleife.
Ja, stimmt, ja.
Ja, das wäre lustig, aber ich. Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, nee. Das, ja, danach gehen Kim und Jimmy hoch zu Clifford und Cheryl, Howards Frau.
Mhm.
Und Jimmy stellt sich vor und ja.
Find spannend, dass beide ihr Getränk abstellen, ne?
Ja, genau. Also relativ große Gläser haben, ne? Und ja. Beide Wasser trinken. Und ja, die ganze Szene, da kann man, gibt's sehr viel zu sehen irgendwie, auch im Mimik und Gestik aller Darsteller. Mhm. Das ist also auch großartig. Und Cheryl mit dieser abweisenden Haltung so, ja, ach, du bist hier der Bruder von Chuck, der meinen Mann zuletzt immer irgendwie traktiert hat, ne? Wirft er mir auch vor und so. Und
naja, Cheryl geht ja auch davon aus, dass im Prinzip die beiden daran schuld sind, dass er tot ist, ne?
Genau, so klingt es zumindest. Und ja, aus dem Gespräch geht hervor, dass sie irgendwie Zweifel daran hat, dass Howard drogenabhängig gewesen ist. klar, sie war seine Frau und die haben zwar zuletzt offensichtlich ein bisschen getrennt gelebt, aber haben sich wohl dann doch relativ gut gekannt und so.
Hm.
Und da sind die Zweifel natürlich berechtigt. Und in der einen Szene, als Cheryl zu Cliff spricht, so hier, hast du das gehört und so, und ist dir schon mal irgendwas aufgefallen, bla bla bla, sieht man so ein bisschen, wie Kim gerade sehr mit sich kämpft. Und ja, so also da richtig im Gesicht irgendwie sieht, wie sie mit sich zu tun hat.
Ja.
Wahrscheinlich gerade daran denken muss, was wirklich mit Holt passiert ist. Und genau, sie fragt ihn dann nochmal, fragt die beiden nochmal, ja, was denn an dem Abend passiert, als ihr ihn das letzte Mal gesehen habt. Und ja, erzählen relativ grob die Wahrheit, ne, dass er da war und irgendwelches wildes Zeug von sich gegeben hat. Das ist so die spoilerfreie Zusammenfassung, die inhaltslose Zusammenfassung, und ja, ist dann verschwunden. Kann man so sagen.
Und dann erzählt Kim ja, wie sie angeblich Howard vor vielen oder anderthalb Jahren oder so mal in seinem Büro gesehen hat, wie sie irgendwie geguckt haben soll.
Genau, als Cheryl irgendwie so anfängt so rumzustochern und das nicht glauben will, lenkt Kim halt ein und erzählt eine erfundene Geschichte und ja. Also gehen mal davon aus, dass die erfunden ist und Howard tatsächlich jemals irgendwie Drogen genommen hat.
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob die Gefährte stimmt oder nicht. Also im Insider-Podcast haben sie gesagt, dass tatsächlich die Zuschauer so ein bisschen im Glauben lassen wollten, dass das vielleicht doch stimmen könnte oder es Kim ja einfach gerade eine sehr gute Lüge erzählt. Gleichzeitig gibt es natürlich jetzt für Cheryl so eine gewisse Sicherheit. Ne?
Ja. Also es würde passen, dass Kim an dem Moment noch so weit denken kann, dass sie rafft, okay, müssen jetzt irgendwie noch in dem Moment noch unsere Geschichte zu unserem Spiel noch so ein bisschen weiter erzählen. Könnte aber auch, ja, es könnte stimmen, aber ich glaube, das ist, also ja, die Szene hat so Interpretationsspielraum, aber ich glaube, ja, in dem tatsächlich würde ich sagen, die Geschichte war jetzt erfunden.
Glaube ich tatsächlich auch, weil sonst hätte wahrscheinlich Kim, wie schon vorher mal, was gesagt dazu.
Ja, genau. Nach dem Motto so, hier, ja, ich habe mal, weißt du, wobei ich Howard mal beobachtet habe? Ne? So, das wäre dann ein Satz gewesen, der irgendwie in der Vorbereitung auf das ganze Ding mit Howard irgendeiner früheren Folge auf jeden Fall mal gefallen wäre, weil das hätte dann sehr gut gepasst. Und auch sonst würde ich jetzt so Howard tatsächlich als jemanden einschätzen, der tatsächlich nicht Drogen nehmen würde, auch wenn es irgendwie der Job mal stressig ist und so. Ja.
Aber beide haben unglaublich miteinander mit sich zu kämpfen, ne?
Genau. Also als Kim dann die Geschichte erzählt, guckt Jimmy auch so. Also erst ist sie, als Kim insistieren will, ist Jimmy so, oh Gott, was erzählt sie jetzt? Und dann, ach so, okay, sie erzählt eine Lüge und da spielt dann bei ihnen die Gesichtsmimik so ein bisschen Achterbahn. Und hadert auch so mit sich. Mhm. Und ja, dann flüchtet Cheryl. Cliff meint nur so, fand's auch schon, als Cheryl um Cliff nach einer Meinung fragt, ist er so, ja, das ist irgendwie nicht der Rahmen für sowas hier. Und genau, als Cheryl dann weggeht, wahrscheinlich auf Toilette oder so, meint er dann, ich guck mal, ob ich einen ihrer Schwestern finde.
Mhm.
Da lernen wir dann nochmal, okay, Howard hatte Schwägerin. Und ja.
Dann sind wir heute in der Tiefgarage.
Genau, wir sind wieder in der Tiefgarage.
Und Kim verabschiedet sich von Jimmy.
Ja, Jimmy meint noch, ja, okay, gut, dann haben wir das auch erledigt.
Ja.
Jetzt kann die Heilung beginnen. Und ja, wir merken so ein bisschen, dass Jimmy jetzt an der Stelle mit dem ganzen Geschehen irgendwie besser umgehen kann als Kim. Wir hatten es ja vorher mit dem ganzen Geschehen mit Lalo den Eindruck gemacht, als wäre Kim in den ganzen Dingen irgendwie eher die Besondere. Da kommen wir dann auch später nochmal zu. Und ja, genau. Mhm. Sie küsst ihn dann und ich beim ersten Mal gucken war ich so verwirrt, so, hä, hat sie ihn jetzt gerade geküsst und fährt los und stehen gelassen, aber ich glaube, die waren beide mit ihrem eigenen Auto da, ne?
Ja.
Und ja, ist halt nur verwirrend, weil wir aktuell das typische Jimmy McGill-Auto haben oder Saul Goodman-Auto haben.
Wir haben halt irgendwie so einen komischen Ford, der irgendwie so überhaupt nicht zieht, ne?
Ja, genau, also nicht irgendwie auffällt. Ja.
Dann sind wir jetzt bei Kim im Gericht und sie ist äußerst nervös.
Genau.
Soll ich weitermachen oder willst du?
Ja, genau. Abschied Nummer 3.
Abschied Nummer 3. Und dann die Verhandlung beginnt und sie sagt so, hier Einwurf in letzter Minute quasi noch. Wirft irgendwie gibt dem Richter quasi so ein Papier oder lässt es ihm geben über die Rechtshilfegehilfe. Und liest da durch und so, okay, also sie wollen hier von dem Fall zurücktreten. Können Sie das erklären?
Mhm.
Und aber ich will nicht.
Mhm.
Hat persönliche Gründe.
Ich hab überlegt, den Typen, haben wir den schon mal gesehen als einer ihrer Klienten? Ich hatte auch erst, wir hören ja dann raus, dass
ja.
Kim ja dieses Verfahren erzwungen hat quasi. Und ich hatte dann erst den Fall vor Augen, das war ein anderer Typ.
Der vom Anfang der Folge?
Der aus einer vorherigen Folge, der angehalten wurde. Wegen dem Anhänger am Spiegel, der angehalten wurde, weil von wegen, ja, hier, das wäre ja Sichtbehinderung. Dann hätte man eher Drogen bei ihm gefunden und Kim halt den Fund der Drogen anfechten wollte, weil der Grund fürs Anhalten des Fahrers, genau, weil der nämlich ein Farbiger war, fragwürdig war, genau, aber nee, genau, das war ein anderer. Nee, ich glaube, den älteren Herrn, den haben wir auch schon mal, also meine ihn schon mal gesehen zu haben, aber
ich meine auch schon mal einen Richter gesehen zu haben, oder?
Ja, das könnte gut sein, ja. Wir waren auf jeden Fall auch schon mal in dem Gerichtsraum auf jeden Fall, in dem Raum. Ja. Aber ja. Ja, sie druckt so ein bisschen rum und der Richter ist so, aha, ja, was ist denn jetzt, ne? Und man denkt jetzt, okay, sie will sich irgendwie so ein bisschen bisschen weniger arbeiten und so, ne? Und ja, dann offenbart sie, dass sie das Mandat abgeben muss, weil sie keine Anwältin mehr sein will.
Ja, das ist auch eine ziemliche Bombe platzen, ne?
Ja, ja, ja. Und der Richter ist so, what? Und sie sagt so, ja, die Anwaltskammer weiß seit 2 Stunden davon. Und ja. Ja, und wir auch als Zuschauer denken so, what?
Ja, ich war auch so, bitte was?
Ja, beziehungsweise ich war eher so in dem Team so, I knew it. Das habe ich kommen sehen. Das war tatsächlich auch früher schon in vorherigen Staffeln immer mal wieder meine Theorie. Warum denn Kim in Breaking Bad ja keine Erwähnung findet oder halt nicht auftaucht, ne? Dass sie wahrscheinlich nicht irgendwie sterben wird oder gestorben ist, sondern tatsächlich, dass es zu irgendeinem Ereignis kommt mit ihr und Jimmy zusammen, wo sie sagt, nee, das ging mir jetzt zu weit, ich bin raus.
Das hat man im letzten Fall, glaube ich, schon gemutmaßt.
Ja, ja. Und ja. Genau, dass dieses jene Ereignis ist jetzt eingetreten. Also tatsächlich hatte ich jetzt.
Warum denn jetzt schon? Ich finde das so gemein.
Tatsächlich hatte ich jetzt nicht so was Schlimmes in der Art irgendwie im Sinne, sondern dass Jimmy irgendein ja, halt irgendein Ding dreht und so weit geht, dass Kim dann sagt, okay, nee, da die Richtung wollte ich jetzt nicht. Wie war das, ich ja erfahren später, wäre das tatsächlich einer ihrer geringsten Probleme gewesen, was das die krummen Geschichten mit Jimmy angeht. Ja, genau, erstmal haben wir noch die verdutzten Gesichter aller Anwesenden. So, hä, was? Das hat man, glaube ich, auch eher selten, ne? Dass also, eine Anwältin, die die eine Verhandlung herbeigeführt hat, dann bei der eigentlichen Verhandlung sagt, so, ja, nee, ich gebe das Mandat ab, weil ich will keine Anwältin mehr sein.
Ja, ist auch eher unüblich, das so zu machen.
Eher unüblich. Dann sind wir Kim wieder rauchend. Wir wissen immer, wenn Kim raucht, dann
ist es schlechter drauf.
Es ist schlecht drauf, ja. Dann ist irgendwas nicht. Und Jimmy kommt angebraust.
Offensichtlich weiß er bereits davon.
Ja, hat irgendwie davon erfahren, weil ihn irgendwer angerufen hat oder so. Nach dem Motto, hast du schon gehört? Oder ich habe gehört. Kannst du dazu was sagen? Über Bill Oakley oder so, keine Ahnung.
Ja, Bill Oakley redet ja mit ihm nicht mehr.
Stimmt, genau. Ja, der war ja bockig, ne? Weil,
wegen Salamanca. Aber genau. Vielleicht hat Kim es ihm direkt gesagt? Nee.
Nee, das ist jetzt, glaube ich, das der Moment, wo sie sich den Tag wiedersehen. Und ich denke mal, er hat von irgendwem über Dritte davon erfahren.
Francesca weiß alles.
Ja, genau. Francesca vielleicht. auf jeden Fall, ja. Er ist sehr aufgebaut und so, what? Und warum? Und okay, ja, wahrscheinlich wegen Howard und so. Und meinte noch, okay, ja, wir können es noch rückgängig machen und überlegst du doch noch.
Am Anfang weiß er noch nicht mal, dass sie tatsächlich schon ihren Posten abgegeben hat.
Genau. Sie hat es schon eingereicht und alles, ne? Das war schon an einem gewissen Point of No Return. wäre tatsächlich jetzt interessant, mal irgendwie Insiderwissen zu haben, ob man jetzt tatsächlich noch sagen könnte, nee, sorry, ich hab's mir anders überlegt. Ich muss rückgängig machen. Wie einfach das jetzt an der Stelle noch wäre.
Ich glaube, der Prozess, seinen Anwaltstitel abzugeben, ist schon wesentlich komplizierter als ich gebe den einfach mal eben nebenbei ab.
Ja.
Also, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert.
Ja, er stürmt dann ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer und will ihn noch aufhalten. Und das ist aber schon zu spät. Sie hat schon Sachen gepackt. Und ja, auch an der Stelle ein Newt.
Ja,
ich hab's kommen
muss
sehen.
Doch nicht sein.
Und sie trennt sich von ihm. Die Erklärung fand ich dann noch sehr schön, warum sie es tut. Also zum einen kommt sie halt zu dem Schluss, wir beide zusammen, das tut nicht gut für Leute in unserem Umfeld. Und erklärt dann noch, dass sie wusste, dass Lalo noch lebt, weil Mike ihr das erzählt hat. Und sie, dass Jimmy deshalb nicht erzählt hat, weil sie Angst um ihn hatte, dass er sich die Schuld gibt und aus Angst um Kim halt das ganze Jobding irgendwie schleifen lässt und er halt abstürzt und der Spaß dann halt vorbei ist. sie sagt, sie hatte einfach zu viel Spaß an der ganzen Sache.
Das finde ich, das dreht für den Zuschauer wieder ein bisschen den Spieß um, weil am Anfang so Kim sagt, sie trennt sich von ihm und ist so angepisst auf Kim, weil ich kann sie doch nicht von ihm trennen. Und dann so, stimmt, sie hat ihm nicht erzählt, dass Lalo noch lebt. Okay, das ist jetzt nicht nett von ihr. Okay, und dann kommt man quasi ein bisschen Mitleid mit Jimmy und dann ist sie wieder in einer schlechteren Rolle.
Ja.
Ja.
Und dann erfahren wir noch, dass sie halt an diese ganzen, intriganten Geschichte, wir haben es ja durchaus nennen, sehr viel mehr Spaß hatte, als wir bisher den Eindruck hatten, ne? Das ist auch nochmal ein sehr interessanter Einblick. Und ja.
Ja. Aber ich meine, das war auch das, was Howard gesagt hat, kurz bevor er gestorben ist, ne? Dass die beiden zusammenpassen, aber halt für alle im Umfeld schlecht sind.
Genau. Und er die Vermutung hat, dass sie das einfach nur machen, weil sie Spaß dran haben. Und
ja.
Ja. Für Kim mag das stimmen. Ich glaube, für Jimmy war es tatsächlich eher dieses Ding, er will den Sandpiper-Fall zu Ende bringen.
Ja.
Um halt endlich an das Geld zu kommen und damit er in seinem Job, in seiner Kanzlei halt vorankommt.
Mhm.
Und ja, halt da ein finanzielles Fundament hat, auf dem man dann arbeiten kann. Und ja, das war's dann an der Stelle. Sehen wir Kim nochmal in den nächsten Folgen?
Ich glaube nicht, aber ich hoffe irgendwie drauf. Weil irgendwie ist, ich finde es doof, wenn sie jetzt nicht nochmal dabei ist, bin ich ganz ehrlich.
Also ich fände es ganz schön, wenn wir sie nochmal in den Gene Tekovic Rückblenden sehen. Dass sie da nochmal wieder auftaucht.
Nee.
Dass tatsächlich die letzte Szene, die wir eigentlich gesehen haben, ist, wie Gene den Staubsaugermann angerufen hat.
Ja.
Weil er den Eindruck hatte, dass er aufgeflogen ist, oder ja, tatsächlich aufgeflogen ist, weil Jeff, der Taxifahrer, ihn ja erkannt hat.
Mhm.
Und er ja dann vermeintlich in die Leere starrt und dann entweder irgendwas gesehen hat oder ihm irgendwas eingefallen ist und dann sagt so, ja, nee, Prozess abbrechen, ich kümmere mich selber drum. So, und wir ja nicht wissen, was ihm eingefallen ist oder was er gesehen hat.
Stimmt, ja.
Vielleicht hat er Kim gesehen, die da wieder auftaucht.
Dass sie quasi nochmal so eine Art Happy End füreinander haben.
Genau, dass die beiden nochmal so ein kleines Happy End kriegen.
Ja.
Und er Kim halt nach langer Zeit wieder sieht. Ob die beiden noch Kontakt miteinander haben, zwischendurch ist ja so ein bisschen offen. Wir haben ja diese eine Breaking Bad oder in Breaking Bad Zeitszene in Better Call Saul, wo er die ganzen Akten schreddert und Francesca so ein bisschen Geld gibt noch und meint so, ja, hier rufen sie diese Nummer an und sagen sie, dass sie Jimmy schickt. Wo ja aber auch schon Leute meinten, ja, wenn damit Kim gemeint ist, als Person, die da angerufen werden soll, macht das ja keinen Sinn, weil Francesca kennt ja Kim.
Ja. Ja, ich habe so verstanden, dass die Nummer tatsächlich nur für Francesca ist, damit quasi ihren Arsch retten kann.
Ja. Und ja. Dann
und trotzdem traurig, aber das ist nee.
Ja.
Ich hätte Kim ganz gerne behalten, noch ein paar Folgen.
Ja,
da hätte es doch noch irgendeine Möglichkeit geben müssen.
Ja, ich fand es jetzt einen guten Cut.
Ja, schon.
Und tatsächlich haben wir jetzt hier eine Situation, wo man, hier hätte man jetzt am Ende der Folge tatsächlich so ein Mid-Season-Ding machen können, so ein Cliffhanger, so einen ganz fiesen Cliffhanger. So wie, und also, es wäre jetzt noch mit sehr vielen offenen Fragen auch ähnlich wie bei Breaking Bad Ende von Staffel 4, ein Zeitpunkt, wo die Serie hätte enden können. So, ne?
Ja.
Wir haben irgendwie die Transition von Jimmy McGill zu Saul Goodman und ne, klar, bei die Geschichte mit Gus Fring und Lalo und so ist zu Ende erzählt und klar, dann müsste man irgendwie noch zeigen und erzählen, wie das Labor fertig wird und so. Noch so ein paar offene Sachen, ähnlich wie beim Ende von Staffel 4 Breaking Bad. Aber ja, an der Stelle wissen wir, es geht noch weiter. Es gibt noch 4 Folgen.
Mhm.
Und ja, aber vorher
besprechen wir. Großen Zeitsprung erstmal.
Genau, haben wir noch einen Zeitsprung unbekannter Größe? Also auf jeden Fall jetzt seit dieser und der letzten Staffel einen größeren Zeitsprung. Davor hatten wir immer relativ nah beieinander die Erzählung mit so ein paar so kleineren Zeitsprüngen von so 1 oder 2 Wochen oder ein paar Tagen.
Dass sie den Zeitsprung in die Folge mit reingepackt haben, irritiert mich so ein bisschen.
Ja, und also wir sehen erstmal Saul oder Jimmy wieder aufwacht und sehen dann, ah, okay, wir sind, das ist wahrscheinlich eher jetzt schon Saul als Jimmy. Wir sehen ihn nämlich in seiner Villa, die wir aus dem Staffel-Opener kennen.
Mhm.
Und ja, hier quasi ein Neuanfang sozusagen für Jimmy als Saul Goodman. Sehen noch irgendeine fremde Frau in seinem Bett. und ja, sehen dann seine Morgenroutine.
Dreht sich das Bett?
Gute Frage. Warte mal, ich spule mal zurück. Nee, das täuscht.
Sicher?
Oder? Doch.
Das Bett dreht sich, ne?
Ja, stimmt.
Dann sieht man ja erstmal Jimmys ziemlich kahle Matte.
Ja, genau. Also er hat zumindest zu einer Seite hin gehen ihm schon ein bisschen die Haare aus. Wahrscheinlich bedingt durch den Job.
Mhm.
Und ja, sehen ihn dann beim Duschen und Anziehen und Frühstücken und die ganze Zeit am Telefonieren.
Ganze Zeit hier, ich finde das so spannend. Also,
beim Duschen habe ich erst gedacht, er macht das so wie früher, er geht schon mal irgendwelche Dialoge im Gericht durch, aber nee, er telefoniert tatsächlich mit einem Knopf im Ohr, wie man ihn aus Breaking Bad tatsächlich kennt.
Mhm.
Ganz spannend, während er sich anzieht, gibt es, glaube ich, gibt's eine Anspielung an die Szene mit Badger,
ja.
Wo es heißt irgendwie, schon wieder öffentlich, schon wieder öffentlich unaniert, wer war es denn? Ach, ein Neuer, und ja, ist auf jeden Fall eine Anspielung an Badger. Dann sehen wir auch tatsächlich das erste Mal in Better Call Saul jetzt den Cadillac.
Nochmal kurz diese Anspielung in öffentlichen Ordination. Könnte es sein, dass wir tatsächlich jetzt an dem Punkt ankommen, wo wir an Breaking Bad anschließen?
Ja, könnte sein. Wir sehen ja dann.
Man müsste mal darauf achten, welche Kleidung er sich anzieht und ob die Kleidung auch bei Breaking Bad anhat.
Nein, die Krawatte passt nicht ganz. Da gab es schon Leute bei Reddit, die irgendwie meinten so, also wenn das jetzt tatsächlich der Moment ist, dann gibt es da einen harten Anschlussfehler, weil die Krawatte, die er in Breaking Bad anhat, passt nicht zu dem, was er hier in Better Call Saul anhat. Da meinten dann Leute auch so, ja, come on, ist doch egal. Und so, ja, nee, vielleicht nicht so ganz.
Du wärst definitiv kannst definitiv nicht Anschluss sein, ne?
Ja, also genau, also entweder gibt es dann so einen kleinen Anschlussfehler oder es ist tatsächlich noch nicht der Moment, dagegen.
Also ich glaube, sie hätten darauf geachtet, dass Saul die richtige Krawatte anhat.
Genau, also es gibt noch einen weiteren Moment, wo man irgendwie meinen könnte, das könnte jetzt der Moment sein, weil man im Vorraum gleich dasselbe Babygeschrei hört. Was aber einfach auch nur, also es ist ein Soundfall aus einer Datenbank,
ja, klar.
Auch als Anspielung zu verstehen. Nee, tatsächlich, wir sehen ja sein Cadillac, übrigens ein 97er Cadillac Devil.
Ach, der fährt einen gebrauchten Cadillac?
Ja, vermutlich, ja, genau.
Bah! Hätte ich erwartet.
Vielleicht erste oder zweite Hand, keine Ahnung. Wir sehen auf jeden Fall sein Kennzeichen in der Nahaufnahme. Und da klebt so ein lustiger Sticker dran mit November 05.
Mhm.
Der jetzt meiner Meinung nach darauf schließen lässt, dass das Auto im November 2005 zugelassen wurde. Ich glaube, wir sind tatsächlich auch in Better Call Saul. Wo sind wir da am Anfang der Staffel? Da haben wir auch auf diesem Check ein Datum gesehen.
Da war es gleich April oder Mai 2005.
Genau, es ist jetzt die Frage, ob 2005 oder 2004. Also gehen wir jetzt aus, selbes Jahr oder ein Jahr später würde passen. Ne? Es ist irgendwie der Sandpiper-Fall, wurde endlich abgeschlossen. Jimmy hat sein Geld bekommen und hat sich daraufhin die Kanzlei umgebaut, hat auch schon ordentlich oder hat in der Zeit auch schon ordentlich Geld gescheffelt, um sich da die Villa und alles leisten zu können. Und halt auch diesen Cadillac. Das würde auf jeden Fall passen. In Breaking Bad-Szenen, da gibt's das Kennzeichen auch in der Nahaufnahme, aber ohne diesen Sticker unten rechts in der Ecke. Und Ja, genau. Also auch im Auto am Telefonieren, da läuft dann auch kurz einer seiner Werbespots und sagt, Moment, halt mal die Fresse. Und lauscht dann seinen Werbespot. Und so, der ist ja ein Mono. Ich bezahle doch nicht für Mono.
Ich ziehe mich überhaupt auf, dass es ein Mono ist.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Auch hier wieder sehr schön die Nahaufnahme, als er da am Radio rumspielt und Lautstärke hoch und runter regelt. Ja, sehr schöne Szenen wieder hier. Ja. Wenn sie uns hätten jetzt sagen wollen, okay, das ist jetzt die Szene, wo wir ihn das erste Mal in Breaking Bad sehen, dann hätten wir, glaube ich, auch das Auto von Walter gesehen.
Ich weiß, ja, glaub, stimmt.
Ich glaube, der fährt ja schon mit seinem eigenen Auto hin, ne?
Nee, die fahren mit Jessys Auto hin.
Ah, genau, dann hätten wir Jessys Auto gesehen, auf jeden Fall. In irgendeiner Szene, weil wir haben auch eine relativ schöne Kamerafahrt oder Flug über das Gebäude zu der Statue, in Anführungsstrichen, hin sehen dann noch, ich weiß gar nicht, ob man das vorher schon hätte sehen können in Breaking Bad, dass Saul auf einem Behindertenparkplatz vor seiner Kanzlei parkt und dann noch schnell den Behindertenausweis an den Rückspiegel hängt. das ist sehr lustig.
Und dann regt er sich noch über die FCC auf, weil ich ganz schön finde.
Genau. Und meint so, das ist mir egal, leg mich mit denen an, ist mir Wurst. Sollen sie auch kommen. Auch irgendwie sieht es ja auch sehr früh an dem Morgen aus, ne? Also
kurz vor neun, ne?
Ist, glaube ich, auch irgendwie zu wenig auf dem Parkplatz los. Und ich meine, wir hätten dann auch, wenn es die Szene gewesen wäre, auch Walter mindestens einmal husten gehört. Ganz deutlich.
Ja, stimmt.
Also in irgendeiner so, also wir hätten einen Matchcut machen können irgendwie so, dass man so 1:1 gucken kann, okay, ja. Was wir auf jeden Fall sehen, Saul hat jetzt die Kanzlei auf jeden Fall so weit umgebaut, wie wir sie auch aus Breaking Bad kennen, dem Vorraum und dem abgetrennten Teil, wo Francesca sitzt. Und auch dem eigentlichen Büro von Saul. Sehr schön.
Dann ist seine Geschichte im Prinzip ja jetzt erzählt, ne?
Ja, genau. Also der Jimmy McGill, ich hatte auf Reddit ein Bild gefunden, beschreibe diese Episode mit einem Bild und dann Foto von Walter White, wie er sagt, I saw Jimmy die. Und das, ja, kann man tatsächlich so das zusammenfassen. Übrigens es wurde auch die Tage in Better Call Saul und an anderen Stellen hochgespielt, die Malcolm in the Middle Szene, die es irgendwie auf DVD gab, wo Hal aufwacht und quasi geträumt hat, er war Walter White. Und dann seiner Frau erzählt und sie so, was? Nee, was hast du gemacht? Ach, nein, komm. Was für ein komischer Traum. Dann ist diese Kamerafahrt auf seinen Stuhl, wo der Hut liegt. Und Mr. Dingens.
Ja.
Wir sehen noch Sauls Tasse. Best Lawyer, was steht da drauf? Also nicht mehr Second Best Lawyer, sondern
World's Best Lawyer?
World's Best Lawyer, genau. Und dann nochmal ein Rückgriff auf seinen Bruder. Mit dem Satz, den er leicht verändert gesagt hat. Bei Chuck lautete er:
Der Gerechtigkeit soll Genüge getan werden, auch wenn der Himmel einstürzt.
Ja. Oh Mann.
Das war in der Szene mit der Verhandlung mit Chuck nochmal im Vorgespräch mit Howard, wo er irgendwie meint, so, ja, willst du das wirklich durchziehen und so, und eigentlich ist es ja gar nicht nötig und Chuck da auf seinem Gerechtigkeits-Siegeszug sozusagen ist, voll von sich überzeugt ist.
Ja, dann haben wir die Folge jetzt wirklich besprochen, oder? Oder haben wir noch irgendwas offen?
Nö. Genau, World's Greatest Lawyer steht auf der Tasse. Und ja. Da kommt noch gewidmet Julia Clark Downs. Also irgendwie aus der Crew, nehme ich mal an. Und genau. Kommen die Credits und auch jetzt in dieser Folge wieder die übliche Abspannmusik. Und ja, jetzt kann man wirklich noch mal rätseln, wie geht's in der nächsten Folge weiter? Und ich glaube, die Folge beginnt dann mit einer schwarz-weiß Gene Takeaway-Szene.
Mhm.
Mit einer größeren Szene. Vielleicht wechseln wir auch dann in Farbe, ich weiß nicht. Ich fänd's komisch.
Nee, ich glaube, das machen sie nicht, oder?
Ich glaube auch nicht. Oder sie machen so, also Kim taucht auf und dann kommt wieder Farbe in Jeans Leben, so, weißt du? So.
Oh, das ist natürlich schön. Ja, ich möchte Kim auf jeden Fall wiedersehen. Nicht so viel.
Ja. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal so ein kleines Happy End gibt zwischen den beiden und wir halt Kim nochmal sehen und ja.
Hm.
Die beiden irgendwie in den Sonnenuntergang reiten, sozusagen.
Und dann müssen wir noch die Gasgeschichte weitererzählen.
Genau, wir sollen.
Das Labor muss gebaut werden.
Genau, das Labor muss noch fertig gebaut werden. Also das ist jetzt noch die Frage, so, was muss jetzt eigentlich noch erzählt werden? Weil die Transition von Jimmy McGill zu Saul Goodman, wie wir ihn kennen, haben wir jetzt eigentlich schon komplett abgeschlossen.
Und damit ja im Prinzip seine Geschichte und die Geschichte der Serie erzählt.
Genau, und es stehen ja eigentlich noch der groß angekündigte Gastauftritt von Walt und Jesse an.
Hm.
Und ja, da stehen jetzt noch 4 Folgen aus und 3 Folgen, wo The Masters himself jeweils Regie und Drehbuch führen. Und ja, ich habe wirklich keine Idee irgendwie, wie es weitergehen könnte. Genau, es gab noch mal, das letzte Folge schon angesprochen, wo wir bei einer Folge, ich glaube bei der letzten Folge, genau, ein Schwarz-Weiß-Foto von Gene haben, wie er beim Art steht vor so einem auf so einem Vermessungsding und so ein Kittel anhat auch irgendwie und ja.
Mhm.
Oder auch irgendeine Krankheit oder so. In der letzten Folge ist auch nochmal Mr. Price Mr. Daniel Price Walmart in den Credits aufgeführt. Muss nichts heißen, aber ja.
Ja, in den Credits steht schon häufiger mal irgendwas drin, was da nicht stimmte, ne?
Ja, ja, das hatten wir jetzt öfter schon. Also unter anderem stand auch Tony Dalton in dieser Folge in den Credits auch noch am Beginn noch mal drin, in der Folge.
Na, Nacho Vago auch.
Ja, obwohl er gar nicht mehr auftaucht.
Ich glaube, teilweise lassen sie Leute in den Credits auftauchen, wenn sie erwähnt werden.
Mhm.
Bin ich auch nicht ganz sicher, wie die das denn irgendwie, naja.
Ja. Wir haben noch mal, ja, für Folge 11 auch noch mal, das auch noch mal, also das kann auch ein Platzhalter einfach sein, ein Bild von Kim und im Hintergrund Jimmy.
Mhm.
Aber ja, ich glaube, wir sehen, glaube ich, in der nächsten Folge wirklich einen großen Zeitsprung irgendwie.
Ich finde es spannend, es muss ja quasi 2 große Zeitsprünge geben, ne?
Ja, also wir sind auf jeden Fall zeitlich aktuell noch sehr weit weg von Breaking Bad, so mindestens 3 Jahre. Die Lücke muss noch geschlossen werden. Und ja, es ist spannend, was sich da jetzt noch einfallen lassen und vor allem, wie lang die Folgen auch noch werden. Und ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie nochmal so richtig alles raushauen. So.
Auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, ein großes Finale werden.
So.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Folge 13 tatsächlich so an den 60 bis 90 Minuten knacken könnte.
Ja, ja. Und so nach dem Motto, so, ja, wie viel Budget kriegen wir denn für die letzten paar Folgen fürs Finale? So, ja.
Ungefähr so viel wie die ganze erste Staffel.
Ja, so, ach hier, Blanko-Check, so, passt schon. Ja. Ist egal. Gucken wir mal nicht drauf. Ja, es ist sehr zu wünschen, dass sie nochmal für die letzten paar Folgen oder letzte Staffel nochmal dickes Budget nochmal bekommen haben. Mhm.
Und im Großen und Ganzen finanziert es ja ausschließlich AMC, oder?
Ich glaube ja. Es ist, glaube ich, immer noch irgendwie auch eine Co-Produktion, eine Netflix-Co-Produktion, aber hauptsächlich
AMC,
ne?
Gut, der Deal mit Netflix wird wahrscheinlich ganz gut sein, dass sie sich das leisten können.
Ja.
Aber ansonsten haben die ja auch nicht so viel Geld, um so viel Kohle für so eine Fettproduktion auszugeben, ne?
Nee.
Aber trotzdem spannend, dass irgendwie jetzt alles sehr fett produziert wurde, letzte Staffel.
Ja, es gibt irgendwie nichts irgendwie zu mäkeln, irgendwie optisch und ja.
Ich habe mir tatsächlich schon überlegt, wenn die Staffel komplett durch ist, mir irgendwann mal alle Folgen als Blu-ray zu holen, einfach mal.
Ja.
Um die volle Auflösung zu haben und nicht diese komischen Netflix-Artefakte.
Genau, du musst irgendwie darauf hoffen, so, dass Netflix irgendwie in deiner App oder im Browser oder irgendwo 4K ausspuckt und ja.
Ja, also gerade wenn man irgendwie auf einem größeren Bildschirm guckt, auch nur in HD, man sieht halt irgendwie immer wieder so Block-Artefakte und sowas.
Ja, tierisch. Ja, gerade so in den typischen dunkleren Szenen, so, ja. Da hast du so, da fallen dann gerne mal die Pixel raus und so, ja. Das sind die typischen Artefakte.
Gut. Ja, hoffen wir mal, dass da irgendwas rauskommt und es nicht allzu teuer wird, ne?
Ja, genau. Und da das auch irgendwie zeitnah erscheint irgendwie und halt auch in der Synchronfassung und alles sowas. Ja, und also ich könnte mir auch vorstellen, dass da, oder es wäre zumindest wünschenswert, dass da irgendwie so ein schönes irgendwie Bundle rauskommt, weiß ich nicht, Aktentasche und so und ja. So eine schöne Collector's Edition gibt und sich nochmal was einfallen lässt.
Ach, schlussendlich wird es eine Box, die nehmen sich dann alle einmal, rippen sich das, was sie brauchen und dann wird die weitergereicht.
Sicherheitskopien werden auch angefertigt.
Genau.
Ja.
Na gut.
Ja gut, dann bleibt uns jetzt nicht viel zu spekulieren. Ist jetzt schwer wirklich, was irgendwie in den nächsten Folgen passiert. Wird auf jeden Fall auch spannend, die nächsten Wochen, was uns da erwartet, weil, wie gesagt, eigentlich ist ja jetzt die Geschichte von James Morgan McGill auserzählt.
Mhm.
Und auch die von Kim Wexler.
Und dann kommt nochmal irgendwie ein Plot-Twist rein und es wird auch nochmal drei Folgen mit den beiden geben.
Ja, genau, also ich hab da auch volles Vertrauen, dass sie da irgendwas raushauen, wo du denkst, boah, was, WTF und da, das, ja, das, ja.
Es wäre irgendwie schön, wenn jetzt im Hintergrund einfach seine Frau bleiben würde, aber es passt halt nicht.
Ja. Also ich kann mir wirklich am ehesten vorstellen, dass sie nochmal auftaucht in der After Breaking Bad Zeit und sagt so, hallo, da bin ich wieder.
Hör mal, Schätzelein.
Wollen wir nicht nochmal und so und irgendwo unseren ruhigen Lebensabend zubringen und ja.
Ich meine, er hat ja doch einen ganzen Batzen Geld, ne?
Genau, so.
Ich hab's geschafft. Ganz zum Schluss nochmal rein. Hat
einen kurzen Moment gedauert, aber jetzt, ja. Ja, das, genau, der Staubsaugermann sagt ja, das wird nicht teuer, das kostet nochmal Geld. Preis, aufgrund seiner Situation hat sich ja die Preissituation nochmal geändert und ja.
Aber den Staubsaugermann werden wir nicht mehr sehen, ne?
Nee, der ist ja jetzt nee, tot. Also für Telefonate vielleicht nochmal oder so, dass man da irgendwie synthetisch nochmal seine Stimme irgendwie, aber ja, der ist ja leider verstorben. Genau, also höchstens für irgendwie Telefonate, da kann man nochmal was irgendwie basteln oder so. Wir werden auf jeden Fall nochmal den Jeff, den Taxifahrer, sehen, weil der wurde ja neu besetzt. Tut auf jeden Fall, scheint auf jeden Fall irgendwie nochmal vorzukommen. Da wurden ja offensichtlich Szenen gedreht. Aber ja. Das müssen wir dann abwarten. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören.
Ja, könnt ihr mal eure Theorien äußern?
Genau, wir würden uns sehr freuen über eure Theorien. Vielleicht fällt euch irgendwas ein, was wir gerade nicht auf dem Radar haben, wo ihr sagt, so Mensch, ist doch klar, was jetzt passiert.
Das sagen wir auch am Ende jeder Folge und dann meldet sich keiner.
Genau, so also ein bisschen Feedback gibt es immer wieder. Und ich sehe zumindest so ein bisschen in der Statistik, es Downloads steigen so ein bisschen an. Was ganz schön ist. Aber ja, es ist ja auch immer so ein Henne-Ei-Ding, ne? Also ich habe immer das Gefühl, so das immer wieder zu sagen und anzupreisen und um Kommentare zu betteln sozusagen, um Feedback, das hilft. Ja, also gerne per Twitter an den @bcsweekly-Account oder auf bcsweekly.com, der Website zum Podcast, könnt ihr gerne kommentieren. Ich muss das einmal freischalten, aber in der Regel tue ich das relativ schnell. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich in größerer Besetzung wieder. Und dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Buenas noches, Héctor. Que descanses.